Das Thema des Nachmittags, die neue Schöpfung. Wir wollen unter diesem Gesamtthema ein wenig nachdenken über das Wort Jesu aus Markus 9. Dort heißt es im ersten Vers: Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen das Reich Gottes kommen mit Kraft. Das Reich Gottes kommen sehen mit Kraft. Gibt es das? Eine neue Schöpfung, in der all das an sein Ende gekommen ist, was uns heute zum Zeichen des Endes wird. Katastrophen, unlösbare Umweltprobleme und die Unberechenbarkeiten, die in dem liegen, was Menschen fertigbringen. Ein Kulturkritiker unserer Tage, kein Christ, schreibt: Ob wir das Ende der Zeiten bereits erreicht haben, steht nicht fest. Fest steht dagegen, dass wir in der Zeit des Endes leben, und zwar deshalb, weil wir uns täglich das Ende bereiten können und wir unfähig sind, das, was wir heute können, morgen oder jemals plötzlich nicht zu können. Weil wir unfähig sind, aufzuhören von dem, was uns selbst bedroht. Wir merken, liebe Schwestern und Brüder, das Ende, das hier angesagt wird, ist total. Danach gibt es nichts mehr. Und die Zukunft wird so zur Frage nach der Bewältigung der Gegenwart. Und dann ist die Antwort: Es liegt an uns, zum Beispiel die Schöpfung zu bewahren, damit Zukunft gesichert bleibt. Nun ist das insofern richtig, als wir den Auftrag haben, die uns anvertraute Schöpfung nicht zu zerstören, sie nicht auszubeuten für wenige, sondern sie so zu gebrauchen, dass ihre erhaltende Bestimmung für uns und die, die nach uns kommen, gewahrt bleibt. Aber das ist noch keine Antwort auf die Frage nach der neuen Schöpfung. Und damit ist auch noch keine Rechenschaft darüber abgelegt, was der Grund unserer Hoffnung als Christen ist, angesichts der immer deutlicher werdenden Begrenzungen und des in der Heiligen Schrift angesagten Endes dieser Welt. Zum zentralen Bekenntnis unseres Glaubens gehört die Auferweckung Jesu Christi von den Toten, der der Erstling geworden ist unter denen, die schlafen. 1. Korinther 15. Das ist das Fundament christlicher Hoffnung. Ein anderes Fundament gibt es für uns nicht, weil es keins gibt. Nicht ein Prinzip Hoffnung, kein Fortschrittsglaube, kein billiger Optimismus und auch kein Vertrauen auf Evolution oder Revolution. Christliche Hoffnung gründet in der alles verändernden Tat Gottes durch die Auferweckung Jesu Christi. Der Kirchenvater Augustinus sagt: Christus verwirklichte, was für uns noch Hoffnung ist. Was wir erhoffen, sehen wir nicht. Aber wir sind der Leib jenes Hauptes, in dem schon Wirklichkeit wurde, was wir erwarten. Nämlich die neue Schöpfung in der Auferstehung von den Toten und in dem, wir kommen noch darauf, in dem, was er zur Wirklichkeit macht, wenn es heißt, siehe, ich mache alles neu. Davon gilt es, Rechenschaft abzulegen. Dazu werden wir im ersten Petrusbrief aufgefordert, wo es heißt, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Also, wenn Christen von ihrer Hoffnung sprechen, dann wird das ganz konkret, nämlich, unsere Zukunft ist nicht ungewiss. Sie hat in Jesus Christus schon begonnen. Der Tod ist entmachtet. Und das führt zum nächsten Schritt. Das Ende dieser Welt ist kein Schlusspunkt. Die Wiederkunft des Auferweckten bringt die neue Schöpfung. Und das alles ist jetzt schon eingebunden in das, was die Heilige Schrift vom Reich Gottes sagt. Und da hinein gehört die Frage nach der neuen Schöpfung. Und jetzt wollen wir dem in vier Abschnitten entlang gehen. Ein erstes. Das Reich Gottes wird verkündigt. Das zweite. Das Reich Gottes ist angebrochen. Das dritte. Das Reich Gottes kommt. Und das vierte, die neue Schöpfung ist das Ziel. Das Reich Gottes wird verkündigt. Mit dem Reich Gottes ist nicht ein sich irgendwo befindliches, ab- oder eingegrenztes Gebiet gemeint. Etwa wie einst das Deutsche Reich oder wie jetzt die beiden deutschen Staaten, deren Gebiete zusammenwachsen. Wenn wir Reich Gottes sagen, dann wird damit festgestellt und ausgedrückt, Gott herrscht. Gott ist König über seine ganze Schöpfung. Es ist also an einen Zustand gedacht, an eine Beziehung. Zunächst an die Beziehung zwischen Gott und Mensch, die sich auswirkt. Und gleichfalls geht es dabei um die Königsherrschaft Gottes, die universal ist und dessen Machterweis nicht verborgen bleibt. Damit ist das Bekenntnis zu dem einen Gott angesprochen, der Schöpfer ist Himmels und der Erde. Die Verkündigung des Reiches Gottes hat also ihren Wurzelgrund im Bekenntnis zur universalen Gottesherrschaft. Und sehen Sie, dieser unser Gott wird am Ende der Tage seine Herrschaft über die ganze Welt für alle sichtbar aufrichten. Dazu bekennen sich Christen heute schon und können deshalb sagen, wir sehen das Reich Gottes kommen mit Kraft. Die Heilsgeschichte, angefangen von der Erwählung Israels über die Befreiung des Volkes aus der ägyptischen Knechtschaft hin zur Offenbarung Gottes in Jesus Christus bis zur Wiederkunft des erhöhten Christus, die Heilsgeschichte ist Durchsetzung der Gottesherrschaft. Immer geht es darum, wo Gott Heil schafft, dass sein Wille durchgesetzt wird, dass er seine Herrschaft groß macht. Und die Verkündigung dieser Gottesherrschaft wiederum ist Evangelium. Mit dem Evangelium kommt das Heil. Das ist ganz entscheidend. Mit dem Evangelium kommt das Heil. Sie haben ja schon einmal eine andere Botschaft erlebt, wo das Heil herkommen sollte. Sie, ich bin noch zu jung, aber Sie haben schon erlebt, diese Botschaft, diese ganz andere, diese verkehrte, wo Menschen das Heil machen wollen. Und was kam dabei heraus? Entsetzen. Und wo immer Sie eine solche Botschaft hören, wo irgendjemand irgendein Heil verspricht, liebe Schwestern und Brüder, da stehen Sie auf und da sagen Sie nein, nein, weil Entsetzen und Schrecken und Unheil die Folge dessen ist, was Menschen fertigbringen in ihrer entsetzlichen Ideologie. Mit dem Evangelium kommt das Heil. Und jetzt kommen wir noch einen Kreis weiter und tiefer. Jesus selbst ist ja der Verkündiger des Reiches Gottes. Jesus selbst. Am Anfang des Markus-Evangeliums lesen wir, Kapitel 1, Vers 14, nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz: Tut Buße und glaubt an das Evangelium. So begann das Wirken Jesu. Das Thema seiner Verkündigung ist die hereingebrochene Gottesherrschaft. Und wo diese Gottesherrschaft aufbricht, ihr Lieben, da gehören immer Buße und Freude zusammen. Tut Buße und traut, vertraut der Freudenbotschaft. Wir merken, Jesus verkündigt die Ankunft des Reiches Gottes. Jesus verkündigt die Herrschaft Gottes in seiner Person. Und unmittelbar nach der Ausrufung des Reiches Gottes durch Jesus folgt die Jüngerberufung, Markus 1, 16. Geht's gleich damit weiter? Der Freudenbotschaft trauen heißt also, sich auf das Wort und auf den Ruf Jesu einzulassen. Sehen wir, jetzt haben wir von ihm selber die Begründung für diesen Satz. Mit dem Evangelium kommt das Heil. Der Freudenbotschaft trauen heißt, sich auf das Wort und den Ruf Jesu einzulassen. Da geschieht Gottes Herrschaft durch Glaube, Umkehr und Vergebung der Schuld. Jesus selbst ist der Verkündiger des Reiches Gottes. Durch ihn kommt es zur Gottesherrschaft, durch ihn allein. Das Zweite, das Reich Gottes ist angebrochen. Als Johannes der Täufer von Jesus hörte, fragte er zweifelnd, ob Jesus der ist, der da kommen soll, oder kommen wird als der erwartete Messias. Auf seine Frage hin lässt Jesus Johannes die Antwort zukommen. Ein Wort des Alten Testaments. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Merkwürdig. Eine Seligpreisung, die wir selten hören und in den Mund nehmen. Selig, wer sich nicht ärgert an mir. Als Jesus dargestellt wurde im Tempel und Simon und Hanna den Lobgesang anstimmten, dann sagt Simon nachher, er wird zu einem Fallstrick und Ärgernis werden für viele. Warum? Weil sich an ihm alles entscheidet. Alles. Sehen Sie, mit diesem Wort an Johannes den Täufer hat Jesus klargestellt, in ihm sind die Verheißungen der Propheten erfüllt. Das, was die Propheten angekündigt haben, als das, was kommen wird in der neuen Schöpfung Gottes, das ist in Jesus Gegenwart. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige, die draußen waren, werden rein, hereingenommen in die Gottesgemeinschaft. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. An dem, was Jesus tut also, wird zeichenhaft sichtbar, erkennbar, ja, geradezu nachprüfbar. Gottes Reich, Gottes Herrschaft ist hereingebrochen in diese Welt, die von diesem Anbruch in Jesus Christus her nicht so bleiben wird, wie sie ist, sondern die auf ihre Neuschöpfung zugeht. Das ist's, was unsere Hoffnung ausmacht, ihr Lieben. Begründete Hoffnung auf das, was Gott tut und nicht auf das, was Menschen möglich ist, zur Erhaltung von was auch immer in dieser Welt. Die Augen, die das sehen, die das erkennen, die werden von Jesus auch selig gepriesen. Markus 13, Vers 10 steht da, selig sind eure Augen, die das sehen, und eure Ohren, die das hören. Mit dem Kommen Jesu Christi in diese Welt wird sie nicht so bleiben, wie sie ist, sondern auf die Neuschöpfung zugehen. Wir merken, liebe Schwestern und Brüder, der Kernpunkt des Evangeliums ist das gekommene Reich Gottes. Freilich, freilich, es war ganz anders gekommen, als man es erwartet hatte. Und deshalb wird heute auch so viel von neuer Schöpfung und Verwirklichung des Reiches Gottes gesprochen, die gar nichts mit dem zu tun hat, was in Jesus angebrochen ist und hereinkam. Es ist anders gekommen, als man es erwartet hatte. Das Reich Gottes, liebe Schwestern und Brüder, wird nur in Jesus konkret. Es ist Jesus, der den Weg vom Stall in Bethlehem zum Kreuz auf Golgatha in Demut ging. Es ist Jesus, der auferweckt wurde und zur Rechten Gottes erhöht. Es ist Jesus, der die Gegenwart des Reiches Gottes ist, dort, wo sein Wort lebt. Und es ist Jesus, der wiederkommen wird und in dem sich die neue Schöpfung Gottes vollendet. Von daher können wir über die Gottesherrschaft keine eigenen Ideen entwickeln oder Programme entwerfen. Das Reich Gottes ist kein Programm, das wir nach unserem Gutdünken oder unseren Nützlichkeitserwägungen formen oder anfordern könnten. Das Reich Gottes trägt den Namen Jesus. Wenn wir also das Reich Gottes vom Namen Jesus trennen, dann entziehen wir uns der Umkehr, zu der uns Jesus auffordert. Dann entziehen wir uns der Hinkehr zu ihm und der Konsequenz der Nachfolge, der Verbindlichkeit seines Wortes heute. Wer vom Reich Gottes spricht, der muss von Jesus Christus reden. Sonst ist man nicht beim Evangelium, sondern bei irgendeiner Ideologie. Und sehen Sie, liebe Schwestern und Brüder, daran können Sie messen, wenn vom Reich Gottes die Rede ist, was für ein Reich da gemeint wird. Daran können Sie es messen. Ob Reich Gottes verwirklicht werden will, mit einer Umschichtung gesellschaftlicher Zusammenhänge, dann ist damit noch lang nicht das Reich Gottes verwirklicht, wenn unten nach oben kommt und oben nach unten. Dann ist noch kein einziger Mensch verändert. Dann sind nur Strukturen anders ausgelegt. Das ist nicht Reich Gottes. Wenn wir meinen, wenn wir mit irgendwelchen Revolutionen weltpolitische Veränderungen anstoßen, gegen die ja gar nichts zu sagen ist, im Blick auf politische Aktivitäten. Aber wenn wir meinen, dass damit auch nur ein Millimeter von dem verwirklicht wäre, was nur er verwirklichen kann, nämlich das Reich Gottes in dieser Welt, dann sind wir auf der falschen Fährte. Reich Gottes ist, wo es nicht in Verbindung mit dem Namen Jesu geschieht, menschliches Machwerk, das letztlich vernichtet. Und deshalb, liebe Brüder und Schwestern, Reich Gottes Verkündigung ist Christus Verkündigung. Und Reich Gottes Hoffnung ist Christus Erwartung. Und wenn wir das auseinandernehmen, dann sind wir immer auf irgendeinem vielleicht guten oder weniger guten, richtigen oder weniger richtigen Weg, aber nicht bei Christus. Und das ist doch der Weg, die Wahrheit, das Leben. Also, Reich Gottes Verkündigung ist Christus Verkündigung. Reich Gottes Hoffnung ist Christus Erwartung. Das Dritte. Das Reich Gottes kommt. Das Reich Gottes ist angebrochen, haben wir gesagt. Das Reich Gottes kommt. Wenn wir sagen, das Reich Gottes ist angebrochen, dann sprechen wir von dem Geschehen in Jesus Christus, das wir verkündigen, das wir bezeugen. Und damit ja das Reich Gottes proklamieren, es ausrufen. Wo immer wir den Namen Jesu Christi bekennen, rufen wir das Reich Gottes aus, nämlich, dass die Menschen unter die Herrschaft Gottes gerufen werden und zu einer neuen Kreatur werden. Da bricht Reich Gottes auf. Die Gottesherrschaft ist insofern gegenwärtig, als Christus in seinem Wort, in seinem Geist, in seiner Gemeinde, die wir hier sind, gegenwärtig ist. Das ist die eine Seite. Die Gottesherrschaft kommt zur Vollendung, wenn unser Herr Jesus Christus selbst sichtbar erscheint und die neue Schöpfung hervorbricht. Darauf kommen wir noch im letzten Teil. Also stehen wir in unserem geschichtlichen Ort an einem Schnittpunkt. Nämlich, schon jetzt ist die Herrschaft Gottes da. Lukas 17 sagt der Herr, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wie? Wie? Durch ihn, durch sein Wort, das wir haben. Und durch die Gemeinschaft, die dieses Wort schafft. Also, das Reich Gottes ist mitten unter euch, schon jetzt. Die Herrschaft Gottes ist da, in Jesus Christus angebrochen, schon jetzt. Und der andere Satz, der dazugehört, muss ich Ihnen etwas zumuten jetzt ein bisschen, noch nicht. Was ist noch nicht? Noch nicht ist die Vollendung der Neuschöpfung. Sehen Sie, schon jetzt und noch nicht. Und wo stehen wir? An diesem Schnittpunkt. An diesem Schnittpunkt. Noch einmal, das Reich Gottes ist angebrochen, die Herrschaft Gottes ist da, schon jetzt. In ihm, im Glauben an ihn. Jesus sagt auch an anderer Stelle, wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen, schon jetzt. Und noch nicht die Vollendung der Neuschöpfung. Oder anders gesagt, schon jetzt, gegenwärtig in seinem Wort und im Sakrament, wenn wir miteinander das heilige Abendmahl feiern und ja das vorwegnehmen dürfen, das Festmahl, auf das wir zugehen, schon jetzt und noch nicht. Wenn, 1. Korinther 15, Vers 28, den kennen wir alle auswendig, wenn Gott sein wird, alles in allem. Darauf gehen wir zu. Sehen Sie, in diesem Schnittpunkt stehen wir. Und an diesem Schnittpunkt ist unser Auftrag, das Reich Gottes zu verkündigen und nach dem Reich Gottes zu trachten. Und die Verkündigung des Reiches Gottes gehört zur Befolgung des Missionsbefehls. Matthäus 28, Schluss, den wir wahrscheinlich auch miteinander hersagen könnten. Und jetzt bedenken Sie, auch für Ihr ganz persönliches Leben, wo Sie hingestellt werden und wo Sie sind. Mission ist Ausrufung und Durchsetzung der Gottesherrschaft. Sie sind beteiligt, wo immer Sie als Christ die Nachfolge Jesu bewähren, in Wort und Tat. Das ist ja Mission. Nicht, dass da ein paar Missionare ausgesandt werden und die dann stellvertretend für uns Mission wahrnehmen. Das ist ein besonderer Auftrag. Aber wir alle sind in diesen Auftrag mit hineingenommen, wir alle miteinander, schlicht und einfach als seine Zeugen. Und wo wir da sind, da haben wir Teil an der Ausrufung und an der Durchsetzung der Gottesherrschaft in der Geschichte, als Angebot des Heils in Jesus Christus. Menschen werden gerufen, sich unter das Kreuz Jesu zu stellen und Jesu Jünger zu werden, dem alle Macht gegeben ist. Und sehen Sie, das schon jetzt wird damit zu ihrer Lebenswirklichkeit. Er ist Herr. Und die Hoffnung auf die neue Schöpfung ist begleitet von Zeichen. Markus 16, 17 sagt der Herr. Von Zeichen, die der Herr wirkt, um sein Wort zu bestätigen. Also, im Namen Jesu kann zeichenhaft, punktuell zur Unterstreichung des verkündigten Wortes, nicht als Ersatz oder als über das Wort hinausgehen, sondern zur Unterstreichung des Wortes, kann die natürliche Folge der Sünde durchbrochen werden, indem etwa Heilungen geschehen, Besessenheit beseitigt wird, böse Mächte gebannt werden. Aber, liebe Schwestern und Brüder, grundsätzlich überwunden und beseitigt wird das alles nicht. Das kommt mit dem neuen Himmel und der neuen Erde. Ich sage das deshalb so unterstrichen an dieser Stelle, weil an diesem Punkt auch manche Irrlehre durch unser Land geistert. Noch einmal. Zeichen und Wunder, die geschehen, dass Kranke geheilt werden, Das gibt es, das kann ich selber sehr wohl auch bezeugen. Dass Kranke geheilt werden, dass böse Mächte gebannt werden, dass Menschen von Besessenheit frei werden, das ist ein punktuelles, ein zeichenhaftes Geschehen zur Unterstreichung des Wortes. Nicht, als wäre da, wo das geschieht, größere Vollmacht. Das ist nicht der Fall. Das Wort selbst setzt sich durch. Und vergessen Sie nie, wo ein Mensch zu einem Kind Gottes wird, da ist das eigentliche Geschehen und Vollmacht zum Ziel gekommen. Und nicht, wo ein Mensch von seiner Krankheit befreit wird. Das ist zusätzliche Gabe. Bedenken Sie das und halten Sie es fest. Ich sage es immer und immer wieder, ich werde nie vergessen, wie ich am Krankenbett einer Frau stand, die so verbittert war, weil man ihr sagte, wenn sie glauben würde, dann wäre sie gesund. So wirr hat ein Prediger das Reich Gottes ausgerufen. So wirr. Weil er selbst offensichtlich keine Vollmacht hatte. Liebe Schwestern und Brüder, das Reich Gottes wird ausgerufen durch die Verkündigung der großen Taten Gottes in Jesus Christus. Dort ist das Heil, haben wir gesagt, dort. Und wenn er es jetzt schenkt, dass zur Unterstreichung dieser Neuschöpfung Zeichen und Wunder geschehen, dann dürfen wir uns darüber freuen, sie aber nicht verselbstständigen, als wäre das das Eigentliche, was Gott tut. Zur Verkündigung des Reiches Gottes gehört auch, im Namen Jesu der Ungerechtigkeit zu wehren und in diakonischer Verantwortung gegen das Elend einzutreten, Hilfen zu entwickeln in vielen Bereichen der Not, das sind sehr wohl Zeichen der Herrschaft Gottes, die angebrochen ist und die kommt. Der Wille Gottes muss deutlich gemacht werden. Das Reich Gottes kommt. Wenn wir jetzt diesen Vers, wenn Sie ihn aufgeschlagen haben, noch einmal genau ansehen, Markus 9, Vers 1, dann steht da noch etwas, was uns vielleicht sehr fragend machen kann. Wenn der Herr sagt, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen das Reich Gottes kommen in Kraft. Wie ist das zu verstehen? Denn so ist das Reich Gottes ja noch nicht gekommen. Und die das hörten, sind gestorben. Ne? Was haben sie gesehen? Nein, wen haben sie gesehen? Jesus. Und was haben sie in Jesus gesehen? In ihm. Das Reich Gottes. Und das kommt mit Kraft. Wir müssen den Zusammenhang bedenken. Vorweg geht der Ruf zur Nachfolge. Unmittelbar zuvor. Besonders Vers 38 ist da zu beachten. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Der Menschensohn wird kommen in Herrlichkeit. Er wird dabei die nicht kennen, die sich seiner geschämt haben und sich nicht zu ihm hielten. Und dann folgt nach unserem Vers hier das Wort vom Sehen des Reiches Gottes in Kraft. Da folgt die Verklärung Jesu. Vers 2 geht die Geschichte weiter. Und da heißt es dann Vers 8, gucken Sie mal, was dort steht. Und sie sahen niemand mehr als Jesus allein. Sehen Sie die Klammer, wie das zusammengehört und hineingehört. Das ist für die Jünger, die um ihn stehen, Gegenwart und Zukunft. Jesus zu sehen Das ist das Reich Gottes in Kraft. Wir müssen bedenken, in den Worten Jesu wird das Hereinragen eines ganz anderen Zeitlaufes in unsere Zeit festgestellt. Es wird nicht getrennt, Zeit, Ewigkeit, jetzt, später. Von da aus entsteht das Bewusstsein um die Nähe der Vollendung. Ein Bewusstsein, das am besten umschrieben wird, wie wir es 2. Petrus 3, ich meine Vers 8, aber jetzt lesen können. Dort heißt es, ein Tag ist vor dem Herrn wie 1000 Jahre und umgekehrt. Wir kennen diese Stelle. Die Schwester guckt gerade nach, ob ich es auch richtig gesagt habe. Gucken Sie mal, 2. Petrus 3, Vers 8 herum muss stehen. Lesen Sie es nochmal.
Eins aber sei auch bei und unterhaltet ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag.
Sehen Sie, das ist die Klammer, da hinein gehört dies. Und in dieser Zeit, in unserer Zeit, wir, da beten wir, wie es uns unser Herr gelehrt hat. Dein Reich komme. Wir wissen um die Nähe des Reiches Gottes und wir bitten um das Kommen des Reiches Gottes, um die Vollendung. Und was wird kommen als Reich Gottes in Kraft nach unserem Wort? Es wird kommen die neue Schöpfung, die in Christus angebrochen ist mit der Auferstehung. Der Kirchenvater Origenes, der sagt einmal, Jesus Christus ist die Königsherrschaft Gottes selbst. Jesus Christus ist die Königsherrschaft Gottes selbst. Das Reich Gottes kommt und die neue Schöpfung ist das Ziel. Und damit stehen wir bei unserem letzten Kreis. Jetzt gucke ich da auf die Uhr und der Bruder Höfig wird sagen, ob ich jetzt aufhören muss oder ob ich noch ein bisschen weitermachen kann.
Weiter,
sagt er einfach weiter. Das wäre dann der letzte Gedanke, dem wir nachgehen. Wir haben darüber geschrieben, die neue Schöpfung ist das Ziel. Aber vielleicht singen wir Strophe dazwischen. Und dann machen wir den letzten Punkt noch. Ich will dann acht haben, dass wir bald nach 3:30 fertig sind. Da muss ich ja aufhören. Ja, da sagt er jetzt ja. Nicht? Als dann. Jesus Christus herrscht als König. Das können wir auswendig. Frau Schaal, ich weiß nicht, 96 im Gesangbuch, aber Choralbuch weiß ich nicht. Ja. Jesus Christus herrscht als König. Diese Strophe singen wir. Wer Mut hat, der kann ja aufstehen dazu, dann kann man wieder ein bisschen besser zuhören. Die eine Strophe.
Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß, aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen.
Die neue Schöpfung ist das Ziel. Wenn wir von der neuen Schöpfung reden, dann können wir einen Abschnitt nicht auslassen. Einen ganz wichtigen Abschnitt der Heiligen Schrift und darauf wollen wir jetzt noch zusätzlich ein wenig hören. Im letzten Buch der Bibel, Offenbarung 21, jene wunderbare Beschreibung, deren ich immer und immer wieder nachsinne und die mir in den letzten Jahren, wo es durch viel Leid hindurchging, auch in unserer Bruderschaft, zu einem Wort wurde, das mich ständig begleitet. Siehe da, Offenbarung 21, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Und ohne Jesus, wir merken's, ohne Jesus nicht zu erreichen. Nicht da. Ohne Jesus. Ohne Jesus sind wir die armseligsten Kreaturen, die es gibt. Ohne Jesus. Und jetzt ist hier in diesem Abschnitt, und von der neuen, wenn von der neuen Schöpfung die Rede ist, von uns die Rede, von Ihnen und von mir, von der Erde, die so in Katastrophen dahinrollt. Es ist die Rede vom Leid, von Tränen, von Geschrei, vom Tod. Und jetzt hat man den Eindruck, es wird wie ein Vorhang beiseite gezogen, und dann wird ein ganz neuer Horizont sichtbar. Siehe, ich mache alles neu. Dabei wird das Alte vergehen, das Unvollkommene, das vom Tode gezeichnete, das Leidvolle. Das wird vergehen. Das wird vergehen. Das ist unsere Zukunft. Unsere Zukunft, die wir noch seufzen, die wir noch Leid vor Augen haben und vielleicht durch tiefes Leid noch geführt werden. Unsere Zukunft ist, siehe, ich mache alles neu. Er. Also, wir hatten begründete Hoffnung. Neuer Himmel, neue Erde, alles ist hineingenommen in Gottes neu gestaltendes Wirken. Und Johannes sieht es ja. Und er sagt, dies ist, es gibt keinen Bruch der Gottesgemeinschaft mehr. Dafür besteht begründete Hoffnung. Und solche begründete Hoffnung, dass er das Ziel aller Geschichte setzt und ist, das wirkt sich umgekehrt so aus, dass wir diese Welt mit neuen, mit hoffnungsvollen Augen sehen können, wissend, Gott wird sie neu schaffen. Sehen Sie, deshalb habe ich überhaupt kein Verständnis dafür, wenn Christen, wie sie sich ja auch nennen, in ihrer Aktivität immer Angst machen, wenn es um die Zukunft geht. Wer zu Jesus Christus gehört, der weiß doch, dass er davon gesprochen hat, von der Angst, aber in einem ganz anderen Sinn. Er hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Und jetzt macht den Leuten Angst. Hahaha, sehen Sie? Sehen Sie? In der Welt habt ihr Angst, natürlich habt ihr das. Aber, siehe, ich mache alles neu. Ich habe die Welt überwunden. Jetzt haben wir wieder in unseren Gedanken das, was ich sagte von dem schon jetzt, wo er da ist und dies wir erleben dürfen und dieses noch nicht, dass wir darauf zugehen. Deshalb, Christen sind keine Angstmacher. Christen sind Menschen, die begründete Hoffnung haben und einladen auf diese große Zukunft hin. Die sich an ihrem Herrn Jesus Christus freuen und diese Freude weitergeben. In begründeter Hoffnung, da steht's doch, was unsere Zukunft ist. Freude. Er, unser Herr. Das andere. Erfüllte Freiheit werden wir erleben. Wir sind ja nun alle Zeugen geworden einer großartigen Veränderung in unserem Volk. Und wer das gesehen hat, als die Mauer fiel und die Grenzen durchlässig wurden, was das war, da hat man schon etwas gespürt von dem, was Freiheit ist. Ungehindert dahin gehen können, wo man 20, 30, 40 Jahre nicht konnte. Ich werde ein Bild nicht vergessen, wie ein Mann mit Tränen in den Augen durch die Mauer da, wo sie offen war, durchging, Tränen in den Augen vom Osten und Westen und sagte, darauf warte ich seit 50 Jahren. Zum ersten Mal habe ich jetzt wieder meinen Fuß auf dieses Stück Land gesetzt. Seit 50 Jahren. Freiheit. Also wo Schranken und Distanzen aufgehoben werden, dort ist Freiheit. Und jetzt wird uns etwas ganz anderes gesagt hier. Von der wirklichen, großen, letzten Freiheit. Gottes Hütte heißt es hier bei den Menschen. Das ist Freiheit. Und diese erfüllte Freiheit, die wird auch noch mit einem anderen Satz zum Ausdruck gebracht, den wir gar nicht richtig begreifen können. Da heißt es, der Tod wird nicht mehr sein. Der engt doch unsere Freiheit ganz ein. Der Tod wird nicht mehr sein. Sehen Sie, das in seiner letzten Tiefe und Konsequenz zu erfassen und zu beschreiben, ist eigentlich nicht möglich. Nicht wahr? Unser ganzes Denken, unser ganzes Vorstellungsvermögen ist ja begrenzt vom Tod. Und die Erfahrungen, die wir machen, sind ja nicht die, dass der Tod beseitigt ist. Der engt uns ein und er weitet nicht unseren Blick. Aber jetzt wird uns vom Wort her eine Perspektive gegeben, die uns ahnen lässt, welch unerhörte Umkehrung da geschehen wird und welche Freiheit und welche Geborgenheit sich da auftut. Der Tod wird nicht mehr sein. Der letzte Feind fällt. Paulus 1. Korinther 15. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Der letzte Feind fällt. Die letzte Bastion fällt. Und bedenken Sie, liebe Brüder und Schwestern, er ist ja schon gefällt. Er ist ja nicht mehr der Sieger seit jenem Ostermorgen. Er ist ein ohnmächtiger Sieger, der uns unser natürliches Leben noch rauben darf, aber eins darf er nicht nehmen. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Dies hat der Tod nicht mehr. Darin ist er schon entmachtet. Und welche Freiheit wird sich auftun, wenn er in seiner uns jetzt noch beängstigenden Gestalt vernichtet sein wird, dieser letzte Feind. Gott wird, man muss so übersetzen, Gott wird herauswischen die Tränen von den Augen. In diesem Wort steckt drin, er wird die Ursache beseitigen, die zu Tränen führt. Es wird keinen Grund mehr geben, dass Tränen fließen, dass Schmerzen peinigen, dass Geschrei entsetzt. Aufgehoben sein wird alles, was uns jetzt noch schmerzhaft zeichnet. Worin wir aber Gott, liebe Brüder und Schwestern, nicht fremd sind, samt unserem Leid und unserem Geschrei, dem Leid, dem Schmerz. Alles ist schon in diesen Einbruch gestellt. Das alles ist schon gekennzeichnet von der Vorläufigkeit und der Aufhebung, seitdem das Wort Fleisch wurde in Jesus Christus, seitdem er auferstanden ist. Dem Tod bleibt nicht der Sieg. Erfüllte Freiheit, das ist unsere Zukunft. Schon angebrochen. Und das Letzte daraus, unter diesem Ziel ist die vollendete Schöpfung. Gott behält das letzte Wort. Ich möchte Sie dringend bitten, diesen Satz in Ihrem Herzen und in Ihren Ohren zu behalten. Angesichts all dessen, was auf uns einstürmt, Tag um Tag, angesichts all der Erfahrungen, die Sie machen, angesichts all derer, die sich so wichtig machen, behalten Sie es in Ihrem Ohr und in Ihrem Herzen. Gott behält das letzte Wort. Er hatte ja auch das erste, nur er. Und alles dazwischen sind viele Worte von Menschen. Er spricht's. Das Letzte. Und das Wort, das er sagt, ist ein Wort, das ins Leben ruft. Ich mache alles neu. Dieses Sätzlein ist wie das Siegel, das unter eine Urkunde gedrückt wird und sie damit rechtsgültig und verbindlich macht. Ich mache alles neu, vollendete Schöpfung. Bedenken Sie, er tut das, nicht wir. Und das ist eine entschiedene Absage an die, die keine Hoffnung mehr wagen und nur Ende sehen, Zerstörung und Nacht. Siehe, ich mache alles neu. Über unseren Tränen, über unseren Schmerzen, angesichts des Todes und des Sterbens und des Geschreis in unserer Welt steht. Siehe, ich mache alles neu. Vollendete Schöpfung. Und sie ist angebrochen in Jesus Christus. Und was er vollbracht hat, das geschieht. Und so gilt es wahrhaftig für uns persönlich, 2. Korinther 5, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und das, was jetzt unter der Verkündigung des Wortes an uns geschieht, das geschieht zuletzt mit der ganzen Schöpfung. Das Alte vergeht, Hütte Gottes bei den Menschen, die neue Schöpfung kommt, das ist das Ziel. Ich mache alles neu. Das ist vollendete Schöpfung. Darauf gehen wir zu. Das ist unsere Zukunft. Gewisse Zukunft. Ich schließe. Wir singen hin und wieder das Lied von Martin Luther. Mitten wir im Leben sind vom Tod umfangen. Das ist wahr. Und jetzt nehmen Sie den Satz doch einmal umgekehrt. Mitten wir im Tode sind vom Leben umfangen. Das ist unsere Gegenwart. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Das ist unsere Zukunft. Der Tod wird nicht mehr sein. Diese, unsere Welt, samt unserem Leben, wird durch ihn neu. Siehe, ich mache alles neu.